Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels.
Wir danken Vater im Himmel, dass du da bist. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Und ich bete, dass du die Augen unseres Herzens aufmachst, sodass wir sehen und verstehen und erkennen können, wer du bist, wie du wirkst. Auch ganz besonders im Thema Finanzen, Herr. Ich bete, dass du wirklich uns Augen öffnest, uns Ohren gibst zu hören und Augen zu sehen, dass wir wirklich aus deinem Wort schöpfen, das so reichlich ist, das so nahrhaft und einfach so gut ist. Ich danke dir so sehr für diesen Abend, für jeden Einzelnen, der zuschaust. Ich danke dir einfach, dass du wirklich etwas Besonderes vorbereitet hast. Amen. Hey, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das schaffen nicht alle. Das ist wirklich cool, oder? Super, hey, Finanzseminar. Wir haben schon, das ist der dritte Teil dieser Serie, die wir gestartet haben, hier in Wels. Und das ist ein spannendes Thema eigentlich. Früher, wenn ich das Wort Finanzseminar gehört habe oder gehört hätte, wäre das für mich ein Grund gewesen, nicht hinzukommen zu so einem Seminar. Das Thema Finanzen war in meinem Kopf immer irgendwie so ein bisschen für die Leute, die viel Kohle haben und die ständig mit Anzug und Krawatte rumlaufen. Und nicht, dass es verkehrt ist oder schlecht ist, viel Geld zu haben. Im Himmel haben wir genug von allem. Ja? Wir sind überreichlich gesegnet und dieser Segen soll auch hier auf dieser Erde sein. Aber ob wir im Himmel noch mit Anzug und Krawatte rumlaufen, dessen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wir werden sehen. Ja. Tatsache ist, das Thema Finanzen oder Seminare zu diesem Thema haben mich persönlich früher immer ein bisschen abgeschreckt. Das hat für mich zu einer Kategorie von Menschen gehört, die mir nicht zwingend sympathisch waren, sondern eher ein bisschen aus dem Weg gegangen bin. Dennoch stehe ich heute hier und rede genau über dieses Thema. Aber ich habe über die Jahre festgestellt, dass Geld an und für sich neutral ist. Geld ist weder gut noch schlecht, es ist eigentlich neutral. Und ich glaube, wir als Christen sollten den richtigen Umgang damit haben, um das Beste aus dem Geld, aus Finanzen herausholen zu können. Weißt du, es gibt einen Haufen Christen, es gibt einen Haufen Menschen, die glauben, dass du als Christ, dass es nicht gut ist, reich zu sein. Sie glauben, du musst arm sein, wenn du an Gott glaubst. Aber alle, die das sagen, freuen sich am Ende des Monats über ihren Lohn, oder? Und alle oder kein einziger würde sich wahrscheinlich beschweren, wenn sie eine Lohnerhöhung bekommen, wenn sie arbeiten gehen. Und wahrscheinlich, ich bin mir sicher, keiner von Ihnen würde sagen, oh je, es ist schon wieder Juli, womit habe ich das verdient? Jetzt gibt es wieder Urlaubsgeld, doppelt so viel Kohle wie vorher. Womit habe ich das nur verdient? Das würde wahrscheinlich keiner von Ihnen sagen. Wie gesagt, wir als Gläubige sollten den besten Umgang haben mit Geld, den es überhaupt gibt. Wir sollten Geld besser verwalten, besser einsetzen als alle anderen auf dieser Welt. Und deshalb müssen wir verstehen, welchen Zweck das Geld hat und wie Gott uns versorgen möchte. Wie bereits erwähnt, Geld ist an und für sich neutral. Du kannst mit 100 Euro Drogen und Waffen kaufen oder du kannst mit 100 Euro deinen Partner zum Essen ausführen oder du spendest 100 Euro an die oberösterreichische Tafel oder wohin auch sonst immer. Aber Geld an sich ist neutral. Es ist weder gut noch böse. Aber die, die es besitzen oder ausgeben, die bestimmen, in welche Richtung das Geld fließt. Jesus sagt, dass die Geldliebe, nicht das Geld, sondern die Geldliebe, das Wurzel allen Übels ist. Und es ist auch interessant, weil die Macht und die Möglichkeiten, die mit Reichtum oder mit viel Geld kommen, bringen dann oft das zum Vorschein, was im Menschen schon eigentlich drinnen ist. Du hast wahrscheinlich schon mal die Aussage gehört, Geld macht nicht glücklich. Vielleicht hast du das selber auch schon mal gesagt und das stimmt, Geld macht nicht glücklich, aber der Umkehrschluss stimmt auch nicht. Kein Geld zu haben, macht dich auch nicht glücklich. Sonst würden die Leute, die vor den Wartezimmern beim AMS sitzen, die glücklichsten Menschen auf der Erde sein, sind sie aber meistens nicht. Die meisten beschweren sich, dass sie zu wenig Geld haben und dass sie deshalb so viele Probleme haben oder nicht glücklich sind. Also wir wissen, dass Geld nicht glücklich macht und trotzdem wollen alle irgendwie mehr Geld verdienen oder mehr Geld haben. Wir wissen auch, kein Geld zu haben macht auch nicht glücklich. Und ich möchte heute zwei Punkte besprechen. Das erste ist der Zweck des Geldes und das zweite ist Gottes Versorgung oder wo wir sie finden, wo wir Gottes Versorgung finden. Also schauen wir uns den ersten Zweck des Geldes. Und der Titel dieser Botschaft lautet finanziell unabhängig. Das ist etwas, das wir uns alle irgendwie wünschen oder erstreben, finanziell unabhängig zu sein. Und ich kann dir gleich vorab sagen, finanziell unabhängig kannst du nur sein, wenn du abhängig bist. Selah, würde der Pastor Fred sagen. kannst du nur sein, wenn du abhängig bist von Gott. Also finanziell unabhängig kannst du nur sein, wenn du abhängig bist von Gott. Und wir alle, ich glaube fast alle haben doch immer so ein bisschen im Hinterkopf oder so diesen Gedanken, mit mehr Geld wäre ich wirklich frei. Mit mehr Geld könnte ich tun, was ich wirklich auf dem Herzen habe. Mit mehr Geld könnte ich mein Leben freier und besser gestalten, als es jetzt ist. Ich wäre wirklich frei. Die Tatsache aber ist, dass in Johannes 8, Vers 36 steht, wenn nun der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Das hat nichts mit Finanzen zu tun, sondern wenn Jesus dich frei macht, dann bist du wirklich frei. Geld macht dich nicht frei, Jesus macht dich frei. Und eine Offenbarung über diesen Vers alleine würde dich finanziell absolut unabhängig machen. Dann wärst du wirklich frei. In 1. Timotheus 6, Vers 17 1. Timotheus 6, Vers 17 lesen wir, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Ungewissheit des Reichtums. Andere Übersetzungen sagen auf den unsicheren Reichtum oder auf den unbeständigen Reichtum. Zu viele Menschen glauben, wenn ich genug Kohle habe, wenn ich genug Geld habe, dann kann ich das Leben genießen. Dann kann ich alles tun, was ich immer tun möchte. Sie setzen ihre Hoffnung auf den Reichtum. Paulus sagt hier aber etwas, das wir alle eigentlich schon immer wieder gesehen und beobachtet haben in dieser Welt. Nämlich, dass der Reichtum ungewiss ist, unsicher und unbeständig ist. Vielmehr sollen wir unsere Hoffnung auf Gott setzen, der uns all das geben möchte, was wir uns oft von dem Reichtum erwarten. Weil wir haben gelesen, der uns alles darreicht zum Genuss. Viele Menschen erstreben Reichtum, weil sie das Leben genießen wollen, aber mit Reichtum genießt du das Leben nicht. Ja? Gott möchte dir alles geben zum Genuss. Er reicht dir alles da zum Genuss. Ich sage, die Abhängigkeit von Gott macht dich finanziell unabhängig. Du sagst aber, ja, aber ich muss doch für meine Zukunft sorgen. Ich muss mir doch etwas auf die Seite legen. Und absolut, das solltest du tun. Ja, nur weil du deine Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum setzt, bedeutet das nicht, dass du Geld nicht investieren sollst oder dass du nicht sparen sollst. Ja, du solltest etwas sparen. Ja, du solltest Geld investieren. Du solltest etwas für deine Kinder und für deine Enkelkinder auf die Seite legen. Und du solltest es weise ansetzen. Du kannst wahrscheinlich nicht gut Geld investieren, wenn du dir immer das neueste Handy kaufst. Oder wenn du Geld in Autos investierst, ist es auch keine gute Anlage. Weil sobald du das Auto anstartest und ein paar hundert Meter fährst, hast du ein paar tausend Euro verloren. Ja? Aber wir sollten einen guten Umgang mit Geld haben und wir sollten es auch gut anlegen. Jeder Einzelne, glaube ich, sollte Geld sparen können, wie auch immer du das machen möchtest. Aber lesen wir weiter, 1. Timotheus 6, 18 und 19, da lesen wir weiter, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Eine gute Grundlage für die Zukunft sammelst du dir nicht, indem du einen Haufen Geld anhäufst, sondern indem du, wie wir gerade gelesen haben, Gutes tust, reich bist an guten Werken, freigebig bist und mitteilsam. So sagt die Bibel, sammelst du dir eine gute Grundlage für die Zukunft. Es gibt diese Geschichte oder dieses Gleichnis, das Jesus erzählt. Ja, da war ein Mann und der hat einen Haufen Ernte gebracht. Ja, und er hat, und seine Scheune war zu klein für die Ernte. Und deshalb hat er sich eine größere Scheune gebaut. Und nächstes Jahr hat er noch mehr gesät, weil er hat ja mehr Raum gehabt zum Ernten. Und er hat so viel geerntet, dass seine Scheune wieder zu klein war. Und das ging dann ein paar Mal so. Und irgendwann hat er gesagt, okay, jetzt habe ich genug, jetzt kann ich mein Leben genießen. Und Gott sagt, du narr. Heute Nacht wirst du sterben. Und was hast du dann gehabt von deinem Leben, außer dass du Reichtum angesammelt hast oder aufgehäuft hast? Aber hier sehen wir, wie wir eine gute Grundlage sammeln für die Zukunft und wie wir das wirkliche Leben ergreifen. Nämlich nicht, indem wir das Geld hinterherjagen, sondern indem wir Geld nutzen, um uns zu dienen eigentlich. Also der Zweck des Geldes ist nicht, dich unabhängig zu machen. Das ist eine Lüge, die uns die Welt erzählen will. Wenn du genug Geld hast, dann bist du unabhängig. Aber der Zweck des Geldes ist nicht, dich unabhängig zu machen. Wie hat Jesus das Geld benutzt? Weißt du, Jesus ist gekommen, um das Reich Gottes zu bauen. Das war seine Berufung, das war sein Zweck, neben ganz vielen anderen Dingen, die er auch getan hat. Aber er hat gesagt, das Himmelreich ist nahegekommen. Er ist gekommen, um das Reich Gottes zu bauen. Das war sein Auftrag, das war seine Berufung. Und der Zweck seines Geldes war, seiner Berufung zu dienen. Das war der Zweck, wofür Jesus unter anderem das Geld eingesetzt hat. Also der Zweck des Geldes ist gebunden an deine Berufung. Geld sollte dir dienen, deine Berufung zu erfüllen und nicht umgekehrt. Du solltest nicht dem Geld dienen und deiner Berufung beiseite schieben. Also deine Berufung von Gott bestimmt den Zweck deiner Finanzen. In Epheser 2, Vers 10 lesen wir, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Wir sind geschaffen worden zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Nicht jeder ist zum Millionär berufen, wie dir wahrscheinlich schon mal aufgefallen ist, obwohl ich absolut davon überzeugt bin, dass mehr Menschen berufen sind, Millionen zu ernten, um das Reich Gottes zu unterstützen, als wir bis jetzt in der Gemeinde sind. Ich bin absolut davon überzeugt. Aber manchmal glauben wir in den Gemeinden, dass wann Gott Menschen beruft, es immer irgendwie der fünffältige Dienst ist. Ja, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und so weiter. Aber das stimmt nicht immer. Ja? Manche Menschen beruft Gott einfach in die Geschäftswelt, um Geld zu verdienen, um das Reich Gottes zu bauen, um Gemeinden zu organisieren, um christliche Dienste zu unterstützen, um Mission zu unterstützen. Und wie gesagt, deine Berufung bestimmt den Zweck deiner Finanzen und nicht umgekehrt. Deine Berufung bestimmt den Zweck deiner Finanzen. Nicht, weil du viel Finanzen hast, bist du zu irgendetwas berufen. Schauen wir uns ein paar Beispiele dafür an. 1. Mose 12, Vers 2 bis 3. 1. Mose 12, Vers 2 bis 3. Da lesen wir von Abraham. Und ich will dich, Gott sagt zu Abraham, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ich finde es so cool, wie Gott das sagt. Ja, ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen, ich will deinen Namen groß machen. Was hat Abraham tun müssen, außer sagen, okay, ich stelle mich zur Verfügung. Wenn du das alles mit mir machen möchtest, sehr gerne. Und wir lesen auch, Abraham war nicht in erster Linie berufen als Lehrer oder als Prophet oder als Missionar. Er war mehr oder weniger eigentlich ein Geschäftsmann. Er hat einen Haufen Tiere gehabt, einen Haufen Tiere und so weiter. Viecher, genau. Und sein Sohn Isaac war auch Geschäftsmann. Und dessen Sohn Jakob war auch Geschäftsmann. Sie haben einen Haufen Geld verdient. Lesen wir das mal in 1. Mose 26, 12 bis 14. Und Isaak säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn, wer? Der Herr. Das war ein Segen, das war kein Fluch. Er hat das Hundertfache geerntet und er hat sich nicht gedacht, okay, jetzt bin ich verflucht. Nein, er hat sich gedacht, was, so hat mir der Herr gesegnet. Und in Vers 13 lesen wir weiter. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Er wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Und er hatte Schafherden und Rinderherden und viel Gesinde. Da beneideten ihn die Philister. Was ist das weiter? Also aber all dieser Reichtum, den er empfangen hat, all dieser Segen, den er von Gott empfangen hat, war gebunden an einen Auftrag. Es war gebunden an einen Auftrag. Er sollte ein Segen sein. Abraham und seine Nachkommen, sie sollten ein Segen sein für die ganze Welt. Man sollte seinen Namen überall auf dieser Welt kennen. Also der Segen Gottes war verbunden mit der Berufung. Der Zweck der Finanzen von Abraham war verbunden mit einer Berufung. Und für diese Berufung war es nötig, auch reich zu sein. Also deine Berufung bestimmt den Zweck deiner Finanzen. Eine andere Geschichte ist Elia. Ihr kennt es wahrscheinlich alle, Elia. Er war ein mächtiger Prophet, ein mächtiger Mann Gottes. Er war kein Geschäftsmann, er war Prophet. Wie viele Finanzen braucht man als Prophet? Es gibt sicher einige Propheten, die dazu eine Meinung haben. Ich werde es jetzt nicht sagen, wie viel du wirklich brauchst. Ja? Ist wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich. Aber in 1. Könige 17 lesen wir, wie Gott ihn versorgte. Er versorgte ihn nicht mit Reichtum wie bei Abraham, sondern mit Wasser aus einem Bach. Fleisch und Brot haben ihn Raben gebracht. Und so wie es aussieht, so wie es sich liest, hatte Elia nicht so viel Geld auf der Seite. Ich würde nicht sagen, er war pleite oder hatte nichts gehabt, aber so wie es sich liest, die Geschichte, hat er nicht viel auf der hohen Kante gehabt. Aber je nachdem, was deine Berufung ist, wirst du merken, wie viele Finanzen habe ich wirklich nötig, um meinen Lauf zu laufen. Nachdem Elia am Bach versorgt wurde, führte ihn Gott zu einer Witwe, weil der Bach ist vertrocknet. Und diese Geschichte werden wir uns am Ende dann nochmal genauer betrachten. Aber nur so viel, Elia musste um Brot fragen. Er musste fragen, weil er nichts zu essen hatte. Er musste eine Witwe, anschauen, um versorgt zu werden. Und diese Witwe selber war gerade erst am Verhungern eigentlich. Aber wir schauen uns die Geschichte noch später noch ein bisschen genauer an. Aber der Zweck und die Menge an Finanzen ist abhängig von deiner Berufung. Ein anderes Beispiel, König David. König David vom Tellerwäscher zum Millionär, könnte man sagen. Würde es heute vielleicht in der Zeitung stehen. Er ist vom Hirten zum König geworden, aber zu welchem Zweck, müssen wir uns anschauen. Weißt du, Gott hat für alles einen Zweck. Er tut nicht einfach nur etwas so sinnlos. Ja? 2. Chronik 29, 2 bis 3. 2. Chronik 29, 2 bis 3. David sagt hier, und mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt, das Gold für das goldene Gerät und das Silber für das silberne und die Bronze für das bronzene, das Eisen für das eiserne und das Holz für das hölzerne Gerät, Ynoxsteine und eingefasste Steine, Steine zur Verzierung und Mosaiksteine und allerlei Edelsteine und Alabastersteine in Menge. Und außerdem, weil ich gefallen habe an dem Haus meines Gottes, habe ich, was ich als Eigentum an Gold und Silber besitze, für das Haus meines Gottes gegeben. Über all das hinaus, was ich für das Haus des Heiligtums schon bereitgestellt habe. Und im Morgen, wie es am Anfang dieses Verses heißt, ja, mit all meiner Kraft habe ich Finanzen und Reichtum gesammelt, um das Haus Gottes zu bauen. Weißt du, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir wissen alle, David war nicht perfekt. Er hat viele schlimme Dinge gemacht, die du wahrscheinlich nie machen wirst. Aber er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er wollte das Haus Gottes bauen. Er wollte das Reich Gottes bauen und er hat einen Haufen Finanzen dafür bereitgestellt. Gott hat ihn von Hirten zum König gemacht für einen bestimmten Zweck. Für einen bestimmten Zweck oder für mehrere Zwecke. Aber einer dieser Zwecke war, Gold und Geräte und Silber und all das heranzuschaffen, um das Reich Gottes zu bauen. Jesus sagt, wer im Geringsten treu ist, der wird auch über viel gestellt werden. Und ich glaube, David war jemand, der mit seinen Schafen treu war, und er war auch treu in seinem, als er dann König war. Paulus sagt, dass er gelernt hat, mit viel auszukommen, aber auch mit wenig auszukommen. Also wir sehen hier, unsere Berufung bestimmt den Zweck unserer Finanzen. Wie viel ist aber dann genug? Wie finde ich heraus? Wie viel ist genug? Noch eine kurze Geschichte und dann gehen wir weiter zum Thema Zweck des Geldes. Mein Sohn findet Geld eigentlich recht interessant. Er schaut es sich gerne an, er zählt immer wieder seinen Sparer, er sammelt es, er versucht möglichst viel Geld zu haben und dann kauft er sich immer irgendwie etwas Cooles. Aber Geld fasziniert ihn, dieses Thema Finanzen fasziniert ihn irgendwie. Und weißt du, wer eines seiner größten Vorbilder ist? Nicht Batman, auch nicht Superman oder Spider-Man, sondern Dagobert Duck. Wer sonst? Ja? Aus DuckTales. Dagobert Duck ist einer seiner Vorbilder und er möchte Milliardär werden, so wie Dagobert Duck. Und die Woche sind wir mit dem Auto gefahren und ich habe ihn gefragt, hey, warum willst du eigentlich Milliardär werden? Zu welchem Zweck? Und natürlich wusste er wahrscheinlich, welche Antwort ich hören will, aber seine Antwort war, ich will Gemeinden bauen. Oder nicht nur, oder vielleicht nur eine Gemeinde, ungefähr so eine Gemeinde wie unsere Gemeinde, nur größer und mit noch einen Stock drauf und einem Fußballplatz auf dem Dach und eine ganze Sportlage sollte auch Platz haben am Dach. Und dann haben wir begonnen zu träumen und die allercoolste Gemeinde auf dieser Welt gebaut. Und dann hat er gesagt, und dann will ich allen armen Menschen auf der Welt 5 Euro geben. Warum auch immer 5 Euro, aber das war seine Antwort. Und diese Antwort habe ich so cool gefunden, weil zu diesem Zweck ist Reichtum wirklich da, um das Reich Gottes zu bauen. Diese Antwort war extrem cool. Er möchte Gemeinden bauen. Ein Milliardär mit dieser Berufung ist ein Riesensegen für das Reich Gottes. Lesen wir mal Jakobus 4, Vers 3. Jakobus 4, Vers 3. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das ist ein heftiger Vers eigentlich. Ja? Warum möchtest du mehr Geld haben? Das ist eine gute Frage. Warum willst du mehr Geld haben? Zu welchem Zweck? Welchen Zweck verfolgst du damit, wenn du mehr Geld hast? Wir haben das schon gelesen in Lukas oder schon erzählt, Lukas 16, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Weißt du, wir müssen lernen, mit dem, was wir haben, treu zu sein. Und als Jesus diesen Vers, den wir gerade gelesen haben, Jesus bezieht das auf Finanzen, wenn du dir die ganze Geschichte durchsiehst. Manchmal zitieren wir diesen Vers und sagen, okay, wenn du in den kleinen Diensten treu bist, und das stimmt natürlich auch, ja, dann wird Gott dich über Größeres setzen. Aber im Zusammenhang redet Jesus hier über Geld. Und er sagt, wenn du im Geringsten treu bist, dann wirst du über mehr gesetzt werden. Vielleicht noch ein paar praktische Tipps an dieser Stelle und danach schauen wir uns an, wie Gott versorgt. Aber einfach mal ein paar praktische Tipps, die du selber anwenden kannst in deinem Leben. Schreib dir mal all deine Fixkosten auf, die du so im Monat bzw. im Jahr hast. Und da kommt dann alles rein, so wie Miete und Auto und Tanken und Handy und Essen gehen mit deiner Frau, weil das solltest du alle 2 Wochen machen. und Internet und Shopping, wenn du sagst, ey, ich brauche im Monat 100 Euro für Klamotten, dann schreib das da rein. Wenn du eine Yacht willst, schreib es rein, Urlaub und was auch immer. Sei großzügig und schreib es alles auf eine Liste. Und dann zähl es zusammen, was die Kosten sind. Und dann siehst du, was du im Monat an Finanzen brauchst. Es ist wirklich interessant, das mal herauszufinden. Und dann vergleichst du das mit deinem Einkommen. Wenn dein Einkommen höher ist als deine Liste, dann lebst du bereits im Überfluss. Das ist eine coole Sache. Ich glaube, einige leben im Überfluss und wissen gar nicht, dass sie im Überfluss leben, weil sie nie definiert haben, was genug ist für ihr Lebensstil, für das, was sie eigentlich erreichen wollen im Leben. Und wenn dein Gehalt niedriger ist als deine Liste, dann musst du ganz einfach Gott für mehr Kohle glauben oder etwas von dieser Liste streichen. Aber was soll ich von dieser Liste streichen? Weil ich will ja ein cooles Surfboard haben oder ein Motorrad oder was auch immer. Ja? Was soll ich von dieser Liste streichen? Etwas, das ich und meine Frau versuchen regelmäßig zu machen, ist einfach uns einen Tag Zeit zu nehmen oder ein paar Stunden am Tag, um für unsere Finanzen zu beten. Nimm dir einfach mal Zeit, vielleicht vor auf ein Gebetswochenende mit deinem Partner, macht euch ein schönes Wochenende und habt immer wieder Gebetszeiten und dann gehst du diese Liste durch. Du betest die einzelnen Punkte durch. Und wenn Gott ein Ja gibt zu 100 Euro Klamotten im Monat, dann schreib ein Ja daneben. Wenn er sagt Nein, dann Pech gehabt, dann schreib 50 Euro hin. Ja? Wenn du keine Antwort hast, dann schreib keine Antwort. Und wenn du ein Vielleicht hast, dann schreib ein Vielleicht hin. Und so kannst du deine ganze Liste hindurch beten und dann anpassen. Und dann hast du deine Finanzen abgestimmt mit dem Willen Gottes. Das ist eine ziemlich coole Sache. Und wenn Gott, weißt du, Gott möchte involviert sein in dein ganzes Leben. Er möchte involviert sein in dein ganzes Leben. Und wenn du mit Gott deine Finanzen durchgehst und es mit ihm abklärst, wirst du nie zu wenig haben. Es ist ein legitimer Wunsch, ein Haus zu kaufen. Weißt du, wenn du ein Gebetswochenende machst, dann betest du dafür und vielleicht hast du im ersten Jahr ein Nein. Und im zweiten Jahr vielleicht auch ein Nein. Und im dritten Jahr hast du vielleicht keine Ahnung. Und im vierten Jahr hast du vielleicht einmal ein Ja. Weißt du warum? Weil Gott weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist für dein Haus, wo der richtige Platz ist. Manchmal sind wir überstürzt und handeln einfach nur, weil wir Dinge wollen, weil wir so in einer Gesellschaft leben, wo wir alles sofort brauchen und sofort wollen. Aber es ist besser, zuerst für diese Dinge zu beten und schauen, welche Meinung hat eigentlich mein himmlischer Vater dazu. Das könnte man jetzt sicher noch genauer ausführen, aber sei einfach selber kreativ, wie du das machst oder wie du das machen möchtest. Aber wenn du deine Finanzen mit Gott absprichst, wird es nie zu wenig werden. Nun gut, schauen wir uns den zweiten Punkt an. Gottes Versorgung und wo wir sie finden. Gottes Versorgung. Es gibt Menschen, kannst du dir das vorstellen, es gibt Menschen auf dieser Welt, die glauben, Jesus war bettelarm. Und deshalb hat er sich ständig irgendwo zum Essen eingeladen. Ja, das stimmt aber nicht. Ich lade mich auch immer wieder zum Essen ein und ich bin nicht bettelarm. Erstens, ich glaube nicht einen Augenblick lang, dass Jesus bettelarm war. Ich glaube, Jesus war bei der die Geburt Jesu. Wer ist gekommen? Immerhin von 0 bis 2 Jahren. Irgendwann sind dann die Weisen aus dem Morgenland gekommen, die sich aufgemacht haben, den König der Juden zu ehren. Wir haben so dieses Bild, diese heiligen Bilder irgendwie im Kopf, ja, dass diese Weisen gekommen sind mit so kleinen Schatzkisten und so mit ein paar Krümel Gold, ein bisschen Weihrauch, ein wenig Myrrhe, so irgendwie was gerade noch übrig war. Und das haben sie dann den König der Juden gebracht. Aber ich glaube, dieses Bild ist total verkehrt. Stell dir vor, die machen sich monatelang oder wochenlang, sind sie auf dem Weg, um einen König zu ehren. Stell dir vor, du wirst eingeladen vom, keine Ahnung, Arnold Schwarzenegger, Donald Trump, irgendeiner von diesen Superheroes. Und du wirst eingeladen und du bringst einen Tetrapack Wein mit. Und du sagst, hey, das habe ich so als Gastgeschenk einfach mitgenommen. Das wäre völlig bescheuert. Niemand würde so etwas tun. Aber im Vergleich, wir lesen die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland und beziehen es genauso, wie wenn sie nur so ein bisschen Tetrapack Wein für Jesus mitgebracht haben. Aber pass auf, lesen wir mal die Geschichte, nur einen Vers, 2. Chronik 9, Vers 1. 2. Chronik 9, Vers 1. Dort sehen wir, wie König Salomo von einer anderen Königin geehrt wurde. 2. Chronik 9, Vers 1. Und die Königin von Saba hörte Salomos Ruf. Und sie kam nach Jerusalem, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und mit einem sehr zahlreichen Gefolge und mit Kamelen und mit Balsamöle und mit Gold in Menge und trugen und Edelsteine. Und sie kamen zu Salomo und redeten mit ihm alles, was in ihr Herz war. Also wie kam sie? Mit einem zahlreichen Gefolge, mit Kamelen, mit Balsamöle, mit Gold in Menge und mit Edelsteine. Das war eine Königin, die Salomo ehren wollte. Und sie hat einen Haufen mitgebracht. Sie war richtig, richtig beladen mit viel Reichtum. Und im Vergleich dazu kommen die drei oder die Weisen aus dem Morgenland, um Jesus zu ehren. Und wir haben so das Bild von diesen drei kleinen Schatzkisten, mit denen Jesus geehrt wurde. Ich glaube, dieses Bild ist total verkehrt. Ja? Jesus war bei seiner Geburt. Jesus war als Kind schon sehr, sehr reich. Er hat viel geschenkt bekommen von den Weisen aus dem Morgenland. Also Jesus war nicht bettelarm. Und nicht nur das, auch wenn wir sagen, okay, Jesus war arm, Jesus hatte immer, immer alles, was er brauchte und mehr als genug. Er hat nie zu wenig gehabt. Als er irgendwann mal Steuern zahlen musste, hat er zu Petrus gesagt, geh Petrus, geh doch fischen. Der erste Fisch, den du fängst, da wird genug Kohle drinnen sein, um für dich und für mich Steuern zu zahlen. Wenn er Hunger hatte, hat er Brot vermehrt im übertragenen Sinne. Ja? Aber Jesus hat immer genug gehabt, immer zur richtigen Zeit. Er hatte nie zu wenig. Und wenn wir Gottes Versorgung erleben wollen, müssen wir gemäß seinem Wort leben. Wir müssen dort dienen und dort sein, wo er uns berufen hat, wo er uns hinberufen hat. Finanzielle Freiheit beginnt nicht bei 1 Million. Es beginnt auch nicht bei 10 Millionen. Es beginnt auch nicht bei 1 Milliarde. Es beginnt bei der Abhängigkeit von Gott. Finanziell frei bist du, wenn du abhängig bist von Gott. Was würdest du tun, wenn ich dir heute 1 Million Euro geben würde und dir sage, hey, tu, was immer du auf dem Herzen hast zu tun? Das wäre ein interessanter Gedanke. Ja. Einige würden sagen, okay, boah, jetzt gehe ich in Mission. Das habe ich schon immer auf dem Herzen gehabt. Oder ich gründe eine Gemeinde, ich gründe irgendeinen christlichen Dienst oder irgendetwas, das du schon immer irgendwie auf dem Herzen gehabt hast. Das würde aber eigentlich nur zeigen, dass du deine Berufung abhängig machst von deinen Finanzen. Und das wiederum zeigt, dass du finanziell nicht unabhängig bist. Wenn Gott dir auftragt und sagt, tu, was ich dir aufgetragen habe oder tu, was du auf dem Herzen hast, dann zögern wir oft, loszugehen. Warum? Weil wir unser Vertrauen auf den unsicheren Reichtum setzen und nicht auf Gottes Wort setzen. Wir setzen unsere Hoffnung auf den unsicheren Reichtum. Aber weißt du, worauf willst du deinen Dienst bauen? Worauf willst du dein Leben bauen? Auf den Reichtum oder auf Gott? Und die Antwort ist natürlich klar. Wenn du jetzt gesagt hast, auf den Reichtum, dann gibt es eine, okay? Okay, also der Zweck des Geldes ist nicht, dich unabhängig zu machen, sondern er ist dafür da, deiner Berufung zu dienen. Und für deine Berufung hat Gott bereits Vorsorge getroffen. Ja? Alles, was du brauchst, um deinen Lauf zu laufen, findest du unterwegs. Und das ist das Wort, das viele fürchten. Es ist oft einfach unterwegs. Es ist meistens nie an der Startlinie, sondern dort. Du kannst dir das so vorstellen, wie die Läufer, die laufen. Ja? An der Seitenlinie gibt es dann immer wieder diese Leute, die ihnen etwas zu trinken geben, damit sie wieder genug Kraft bekommen, damit sie wieder ihren Durst löschen können. Das bekommen sie alles unterwegs. Und genauso ist Gott mit uns. Er versorgt uns, wann wir loslaufen, unseren Lauf zu laufen. Und ich sage dir, du kannst Gott mehr vertrauen als all das Geld auf dieser Welt. Du kannst Gott mehr vertrauen als all das Geld auf dieser Welt. Gott ist immer genug und er ist eigentlich immer mehr als genug. Wenn ich mir die Schöpfungsgeschichte anschaue, das fasziniert es mich in vielerlei Hinsicht. Aber ich finde es spannend, dass Gott zuerst die ganze Welt gemacht hat und dann in die fertige Welt hat er Adam und Eva reingesetzt. Und es war eine überfließende Welt. Er hat alles bereit gemacht in diese Welt. Und er hat nur zwei Leute reingesetzt. Und jetzt viele Jahrtausende später gibt es über 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und Gott hat alles bereitgestellt, schon bei Adam und Eva. Es sind nie irgendwie die Hühner ausgegangen oder die Kühe. Und Gott hat zu Jesus gesagt, ups, wenn ich gewusst hätte, dass es so viele Menschen auf dieser Welt gibt, dann hätte ich mehr Kühe gemacht oder ich hätte mehr Bäume gemacht oder dies und jenes. Wir sollen natürlich vernünftig mit den Ressourcen umgehen, aber Gott hat schon ganz am Anfang gewusst, wie viele Menschen es geben wird auf dieser Welt und er hat Vorsorge getroffen. Er hat die Welt so gebaut, so konstruiert, dass sie so viele Menschen tragen, manche Leute würden sagen, ertragen kann. Aber wie auch immer, ja, schauen wir uns nur mal die Geschichte von Elia an. Nachdem die Versorgung am Bach geendet hat, in 1. Könige 17, Vers 9, 1. Könige 17, Vers 9, da sagt Gott, mach dich auf, geh nach Zapat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Und es ist interessant, einfach dieser ganze Vers ist so cool, ja. Siehe ich, Gott sagt, ich habe wo? Dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Gott hat Vorsorge getroffen. Bevor Elia überhaupt losgegangen ist, bevor der Bach oder während der Bach vertrocknet ist, hat Gott einer Witwe gesagt, hey, du sollst dafür den Elia sorgen, wann der kommt. Gott hat befohlen, er hat der Witwe befohlen, dich zu versorgen oder Elia zu versorgen. Gott versorgt. Elias momentane Versorgung kam zu Ende, aber Gott war nicht überrascht. Er war nicht verwundert, dass der Bach ausgetrocknet ist. Er hat bereits vorgesorgt. Die Frage ist nur, wo? Und die Antwort ist, dort. Wäre Elia an dem Ort geblieben, an dem er war, hätte er die Versorgung Gottes nicht erlebt. Gott hat die Versorgung an einen Ort oder an seine Berufung geknüpft. Die Antwort ist dort. Gott hat die Versorgung an einen Ort gebunden. Wäre Elia am Bach geblieben, hätte er beten und fasten können, wahrscheinlich sehr lange fasten müssen. Versorgung wäre nicht gekommen, weil Gott ihn dort versorgen wollte, wo er ihn hingeschickt hat und nicht bei diesem Bach. Also die Versorgung, die wir von Gott empfangen, ist verbunden oder verknüpft mit der Berufung auf unserem Leben. Und Gott hat der Witwe befohlen, Elia zu versorgen. Stell dir das mal vor. Elia wusste noch nichts davon, die Witwe aber irgendwie schon. Sie bekam ein Wort, eine Vision oder was auch immer. Der Herr hat ihr befohlen, Elia zu versorgen. Und trotzdem lesen wir Vers 10 weiter, 1. Könige 17, 10 bis 11. Da lesen wir, da machte er sich auf und ging nach Zapat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie und sagte, hol mir doch ein wenig Wasser in Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hole mir doch auch noch ein bisschen Brot in deiner Hand. Elia hat fragen müssen. Das ist interessant, oder? Obwohl Gott gesagt hat, dass er der Witwe befohlen hat, Elia zu versorgen, musste Elia fragen. Er musste fragen, er musste um Wasser fragen und er musste um Brot oder um Kuchen fragen. Und das ist etwas, das mache ich persönlich nicht gerne. Ich frage nicht gerne um Geld. Wenn wir ein Sonderopfer sammeln für Herz für das Haus oder für irgendeine Sondersache, bin ich immer bereit, gerne zu geben. Aber andere Menschen zu fragen, ob sie auch geben wollen, ob sie auch investieren wollen, ist etwas, das ich nicht aus meiner Natur heraus tue. Das braucht eigentlich etwas an Demut, andere Menschen zu fragen. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Jesus sagt, wer bittet, dem wird gegeben werden. Gott versorgt immer. Dennoch müssen wir manchmal andere Menschen bitten oder sie fragen. Weißt du, solange ich mit Gott gehe, bin ich immer wieder versorgt worden. Habe ich schwierige Zeiten gehabt, war mein Konto manchmal im Minus. Ja, es war manchmal so. Aber jedes Mal oder manchmal war es so wie bei Elia, dass ich eine Not gehabt habe und Gott hat zu mir gesagt, frag diese Person, sie wird dir helfen. Und es erfordert ein bisschen etwas an Demut, weil ich habe gebetet, Herr, du bist mein Versorger, du bist mein Versorger, du bist derjenige, der all meinen Nöten begegnet nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit in Christus. Du bist derjenige, der gesagt hat, dass ich mehr als genug habe, dass ich alles habe, was ich brauche. Warum muss ich jetzt eine andere Person fragen? Ganz einfach, weil ich dir sage, geh dorthin. Ich habe dieser Person befohlen, dir zu helfen. Und jedes Mal, wenn ich diesen Schritt oder wenn ich mich gedemütigt habe, unter Anführungszeichen, und die Person gefragt habe, habe ich jedes Mal Versorgung erlebt, auf eine super Art und Weise. Der Punkt ist folgender, wenn wir verstehen, dass Gott für das, was er bestellt, für das, wozu er dich berufen hat, auch bezahlt, dann sind wir finanziell unabhängig. Dann sind wir nicht abhängig von dem ungewissen Geld, sondern dann sind wir abhängig vom allmächtigen Gott. Zu oft sind wir abhängig von dem ungewissen Geld und nicht abhängig vom allmächtigen Schöpfer des Himmels und des Universums. Dann leben wir nicht gemäß dem, wenn wir abhängig sind von Gott, dann leben wir nicht dem, wenn wir abhängig, pass auf, das ist ein super Satz, wann ihn auszubringen. Wenn wir abhängig sind von Gott, dann leben wir nicht gemäß dem, was wir uns leisten können, sondern dann leben wir gemäß dem, was Gott sich leisten kann. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Ja? Wenn wir abhängig sind von Gott, leben wir nicht gemäß dem, was wir uns leisten können, sondern von dem, was Gott sich leisten kann. Finanzielle Unabhängigkeit beginnt mit einer Abhängigkeit von Gott. Und vielleicht bist du halt da und du sagst, hey, ich habe keine Ahnung, was du meinst mit abhängig sein von Gott. Ich weiß, vielleicht geht es dir finanziell schlecht oder wie auch immer. Das Wichtigste oder das Beste, wie du aus finanziellen Schwierigkeiten auch rauskommst, ist sowieso zuerst dein Leben Gott geben, weil er will sich um alle Bereiche in deinem Leben kümmern. Die Bibel sagt, dass Jesus für uns den Schuldschein gelöscht hat. Den Schuldschein, den wir vor Gott gehabt haben, hat Jesus gelöscht, damit wir völlig frei sein können. Damit wir völlig frei sein können von Schuld. Er hat diesen Schuldschein gelöscht. Und wenn du da bist und sagst, hey, ich will Jesus in mein Leben einladen, die Dinge, die du gesagt hast, die sprechen mir an, die sind super, die sind gut. Dann würde ich jetzt einfach ermutigen, ich werde ein Gebet beten. Und wenn wir das im Glauben beten, dann kommt Jesus in unser Leben. Dann werden wir von Neuem geboren. Und die Segnungen, die Gott für uns bereitet hat, können wir dann im Glauben empfangen. Aber das wichtigste und erste Geschenk ist, dass du Jesus in dein Leben einladest. Vielleicht beten wir das gemeinsam. Ich bete kurz vor. Und dann kannst du mir einfach nachbeten. Sagen wir gemeinsam, Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Und ich bitte dich, komm du in mein Leben. Sei du der Herr in meinem Leben. Ich will dir nachfolgen. Amen. Hey, wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, wenn du Jesus zum ersten Mal in dein Leben eingeladen hast, dann schreib uns doch einfach eine E-Mail. Wir wollen dir ein paar Infos zuschicken, um einfach so die ersten Schritte in diesem neuen Leben einfach ein bisschen zu begleiten. Wir würden wirklich gerne von dir hören. Also wie gesagt, finanzielle Unabhängigkeit hast du dann, wenn du abhängig bist von Gott. Ich wünsche dir Gottes Segen und einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at.